Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Desinformation ist zur politischen Normalität geworden.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats.
Eines von vielen Beispielen von Donald Trump aus dem Wahlkampf um die US-Präsidentschaft 2024.
They're eating the dogs, they're eating the cats, eat the cat, eat the cat.
Eine rassistische Lüge. Ohne jegliche faktische Basis, mit der Trump behauptet, Einwanderer aus Haiti würden Haustiere ihrer Nachbarn essen. Hier popkulturell aufgegriffen von dem YouTube-Kanal The Sean Ward Show. Desinformation, letztlich Propaganda, so Trumps Position dabei, verbreite allerdings nicht er, sondern die anderen, seine Kritikerinnen und Kritiker.
Give us a question.
I'm not going to give you a question.
Can you stay categorically?
You are fake news.
Sir,
go ahead.
Can you stay categorically that nobody?
Mit dieser Einstellung ist Trump nicht allein.
Lügenpresse, Lügenpresse.
Doch ist das wirklich so? Verbreiten immer nur die anderen Propaganda? Wie anfällig sind wir selbst für Desinformation? Wie sehr und warum lassen wir unsere politischen Überzeugungen davon beeinflussen? Und gibt es sie überhaupt? Die Wahrheit?
You talk about extreme.
Propaganda. Die Lügen der anderen. Ein Feature von Anna Loy.
Berlin-Neukölln-Hermannstraße im Spätsommer. Die Menschen laufen im Hijab genauso wie in kurzer Hose die Straße entlang. Handyshops reihen sich an Spätis und Cafés. Neben einem stillgelegten Friedhof gibt es das vor kurzem eröffnete Medienhaus Publix. Das Recherchekollektiv Korrektiv hat hier seine Büros.
Hallo!
Jean Peters ist Journalist bei Korrektiv. Anfang 2024 hat er in Zusammenarbeit mit KollegInnen eine der einflussreichsten Recherchen des Jahres veröffentlicht. Begonnen hatten sie ein paar Monate vorher.
Es musste ungefähr, ich habe es nicht mehr im Kopf, 15. September, Oktober, sowas gewesen sein. Also. Und dann macht es Pling und ich kriege so eine Nachricht auf dem Handy über eine verschlüsselte App. Und da stand dann drin, ich habe Nachrichten für dich.
Es geht um ein exklusives Treffen von zum Teil rechtsextremen Personen im Landhaus Adlon in Potsdam.
Folgende Themen werden von hochkompetenten Referenten vorgetragen. Strategiekonzept im Sinne eines Masterplans, echte investigative Recherche, Koordination von jungen konservativen Influencern, Konzept für eine Regierungsbeteiligung in einem konkreten Bundesland.
Hieß es im Einladungsbrief, sagt John Peters. Korrektiv recherchiert auf der Veranstaltung und veröffentlicht die Ergebnisse später unter dem Titel Geheimplan gegen Deutschland. Die Journalisten beschreiben, wie hochrangige AfD-Politiker, Neonazis und finanzstarke Unternehmer im November 2023 zusammenkamen, um über die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland zu sprechen. Ihre Recherche löst Massenproteste gegen die AfD und Rechtsextremismus aus.
Das sind die Bilder dieses Wochenendes in Deutschland. Wie hier in Berlin haben hunderttausende Menschen in allen Bundesländern ein Zeichen gesetzt gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie.
Doch Korrektiv bekommt nicht nur Anerkennung für die Recherche. Es gibt auch Kritik. Die Geheimplan-Recherche sei aufgebauscht, wolle nur von anderen Themen ablenken. Es habe sich nicht um ein geheimes Treffen gehandelt, nur um ein privates. Es sei um gemischte Themen gegangen, nicht nur um das rechtsextreme Thema der Remigration. Die Zweifel an der Recherche erreichen viele Menschen. Gibt man bei Google in die Suchmaske Korrektiv ein, ergänzt der Algorithmus automatisch den Namen des Mediums zuerst mit Faktencheck, aber dann mit
unseriös,
Kritik,
Gerichtsurteil,
verliert vor Gericht,
Recherche falsch.
Um das Treffen selbst geht es in der Debatte bald kaum noch, sondern um die Fehler, die Korrektiv angeblich gemacht hat. Die Frage, wer Korrektiv überhaupt ist, wer Jean Peters und wie die JournalistInnen sich finanzieren.
Korrektiv war irgendwann Clickbait. Die Leute wollten wissen, irgendwas mit Korrektiv, oh, das ist aufregend, das triggert mich.
Korrektiv wurde zu einer Art diskursivem Ball. So drückt es Jean Peters aus. Ein Politikum. Ein Spielball.
der geworfen wird, wenn es darum geht, sich zu wehren. Also Teil einer Propagandaschlacht zu werden.
Das Wort Propaganda kommt aus dem Latein von propagare, ausbreiten, verbreiten. Ursprünglich war es positiv besetzt, die Verbreitung des richtigen Glaubens von der Kanzel herab durch die katholische Kirche im Mittelalter. Als die Massenmedien Anfang des 20. Jahrhunderts aufkamen, bekamen sie Konkurrenz. Neue Akteure konnten jetzt leichter ihre Positionen verbreiten, Regierungen, politische Parteien oder Wirtschaftsunternehmen. Vor allem die staatliche Propaganda richtete sich dabei auf zwei Zielgruppen. Erstens auf die eigenen Leute und nach außen, auf die anderen. Als einer der Väter der modernen Propaganda gilt Edward Bernays. Der Psychologe und Marketing-Experte arbeitete Anfang des 20. Jahrhunderts an Konzepten mit dem Ziel, Informationen in Medien strategisch so zu platzieren, dass die öffentliche Meinung zu den eigenen Gunsten beeinflusst wird. Was in der Werbung funktioniert, funktioniert auch bei politischen Konflikten, so Bernays These. Ideen seien effektiver als Pistolenkugeln.
I found that ideas were weapons and were even more effective than bullets.
Wenn eine Gesellschaft nicht mehr bereit ist, Krieg zu führen etwa, oder den Widerstand gegen bestimmte Politiken aufgibt, oder sogar gar nicht erst Widerstand leistet, dann ist es leicht, die eigenen Machtinteressen durchzusetzen. Matthias Schulze ist Leiter des Forschungsschwerpunkts Internationale Cybersicherheit am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg.
Den Propagandabegriff, den wir am besten kennen, ist der aus dem Zweiten Weltkrieg, weil wir da unmittelbar das in der Schule immer gelernt haben, wie die Goebbels-Propaganda funktioniert hat. Ne? Diese berühmten Plakate, die es da gab und die rhetorischen Figuren und die Kampfbegriffe und so weiter. Also ich glaube, das ist das, was wir am ehesten mit Propaganda verbinden. Im Kalten Krieg entwickelte sich dann aber eine subtilere Form und das ist dann das Thema Desinformation und aktive Maßnahmen.
Systematisch versuchte der KGB und das Ministerium für Staatssicherheit in Westdeutschland Diskurse zu beeinflussen, die im Sinne der DDR oder der Sowjetunion waren.
Und dazu gehört die Verzerrung der Wahrheit durch Desinformation, durch Fälschungen, durch Leaks, durch Diskreditierung von politischen Gegnern, durch Schmutzkampagnen.
Das heißt allerdings nicht, dass die Informationen, die die Propaganda nutzte, immer falsch waren. Nur, dass sie einen bestimmten Zweck verfolgten.
Es gibt zum Beispiel ein historisches Beispiel, wo der KGB ein real existierendes Pamphlet des Ku Klux Klan aus den Südstaaten in den USA in den 50er Jahren genommen hat, das aufgegriffen hat, kopiert hat und weiter gedruckt hat und weiter verbreitet hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Amerikaner ein Rassismusproblem haben.
Heute ist das nicht anders. Zur Propaganda gehört Desinformation, Informationen, bei denen der Kontext verändert oder weggelassen wird, aber auch ab und zu wahre Fakten, je nachdem, was der Sache der Propagandisten dient.
Es ist schon so, dass man konstatieren kann, dass Desinformation und Beeinflussungsoperationen aus Russland kommen, in diesem Jahr enorm zugenommen haben. Es geht zurück im Prinzip auf das Jahr 2014, da fing das an, aber in den letzten Jahren mit dem Ukraine-Krieg hat es massiv zugenommen bei uns im Westen, um die Beeinflussung von unseren Diskursen, um eine Politik zu erzeugen, die in Russlands Interesse ist.
Zum Beispiel, wenn es darum geht, die Unterstützung für die Ukraine im Krieg zu schwächen.
Erfolgreich, muss man dazu sagen. Ja, also es ist im konkreten Interesse Russlands, dass die Ukraine keine Mittelstreckenraketen oder Marschflugkörper bekommt, um russische Logistikziele anzugreifen, um damit den Angriff oder die Invasion zu verlangsamen. Das ist ein Beispiel, wo man es deutlich sehen kann. Das andere Beispiel ist die Doppelgänger-Beeinflussungskampagne, die aus Russland kommt, also wo im großen Maßstab westliche Nachrichtenseiten kopiert worden sind, nachgebaut wurden, um dort geframte Fake-Inhalte zu platzieren, die dann über soziale Medien geteilt wurden, über Sockenpuppen-Accounts, und so in den deutschen Diskurs gespürt worden.
Ein weiterer einflussreicher Propagandaakteur sei China.
China macht das subtiler. China ist nicht so der darauf aus, die westlichen Allianzpartner auseinanderzutreiben, sondern es geht eher darum, dass China versucht, aktiv sich als freundlichen Hegemon darzustellen. Also sozusagen das Image Chinas im Westen so zu beschönigen und zu verstärken, dass man keine Angst vor dem Aufstieg Chinas haben will oder haben muss. Aber in Wirklichkeit verfolgt China eine langfristige Strategie, global dominierende Macht zu werden und internationale Organisationen im eigenen zu verändern und die westliche Vorherrschaft im internationalen System zu verdrängen.
Das heißt jedoch nicht, dass nur autoritäre Regierungen Propaganda nutzen. Auch demokratische Systeme tun das. Matthias Schulze zufolge gibt es allerdings Unterschiede.
Man kann auch ja unterscheiden von bestimmten Graden der Invasivität und der Aggressivität. Wenn ich gezielt Politikerinnen oder Politiker in einem Land besteche, um in meinem Sinne abzustimmen, was auch eine Form der aktiven Maßnahmen aus dem Kalten Krieg ist, dann ist das nochmal was anderes, als wenn ich nur über Radio Free Europe westliche Lieder in die Sowjetunion schicke, beispielsweise.
Ähnlich sieht es Julia Smirnova. Sie ist Senior Researcher beim Think Tank Center für Monitoring, Analyse und Strategie, kurz CEMAS. Die Experten dort arbeiten zu Themen wie Antisemitismus, Verschwörungsideologien und Desinformation.
In demokratischen Staaten geht es eher um PR und Öffentlichkeitsarbeit. Es passiert selten oder fast nie in demokratischen Staaten, dass ein Verteidigungsministerium direkten Einfluss auf Medien ausüben kann, sondern dort versuchen offizielle Verbindungen zu Journalisten aufzubauen, die von ihrer Ansicht zu überzeugen.
Der Übergang zwischen liberalen Systemen und autoritären Regierungsformen ist allerdings zum Teil fließend. Ein Beispiel ist die McCarthy-Zeit in den USA, wo gegen Kommunisten gehetzt wurde. Ein anderes die Falschinformationen des US-Außenministers Colin Powell vor dem UN-Sicherheitsrat. Er behauptete 2003, Saddam Hussein habe Massenvernichtungswaffen. Seine Aussagen zu angeblichen Beweisen wurden jedoch unter anderem durch westliche Medien als Falschinformationen entlarvt. So etwas wäre in autoritären Systemen undenkbar, ohne schwerwiegende Folgen für Journalistinnen und Regierungskritiker. Aktuell sei Russland ein Beispiel für derart eingeschränkte Meinungsfreiheit. Julia Smirnova:
Dort herrscht seit dem Beginn der vollumfänglichen Invasion der Ukraine Zensur. Unabhängigen Medien wurden entweder geschlossen, verboten oder zu ausländischen Agenten erklärt. Und es wurden auch repressive Gesetze verabschiedet, laut denen Menschen, die sich in sozialen Medien äußern über den Krieg und eine Meinung äußern, die nicht der offiziellen Linie der Regierung entspricht, dafür bestraft werden können.
Doch was ist mit dem Vorwurf, auch in Deutschland würden die öffentlich-rechtlichen Medien lediglich die Regierungslinie vertreten, die öffentliche Meinung im Sinne der Regierung beeinflussen?
Diese Ansicht ist typisch für rechtspopulistische und rechtsextreme Akteurinnen, die empirisch überprüfbare Fakten bestreiten und sie als Meinungssache darstellen. Sie versuchen dabei auch etablierte Systeme wie Journalismus oder Wissenschaft zu diskreditieren.
Eine Strategie, von der man sich nicht verwirren lassen dürfe.
Ich glaube, es ist wichtig, sich bewusst zu sein, es gibt empirisch überprüfbare Fakten.
Aber
es gibt Interpretationen. Unser Wissen, auch journalistische Beiträge, gerade bei komplexen Themen, bestehen häufig nicht nur aus reinen Fakten, sondern auch aus Interpretationen. Aber das heißt nicht, dass es gar keine Fakten gibt, dass man gar keine Fakten empirisch überprüfen kann.
Nur wie geht das im Dschungel des Internets, der gefälschten Bilder und Tausenden von YouTube-Kanälen? Wie kann man sich sicher sein, dass man dem richtigen Medium oder Influencer folgt? Und was ist überhaupt richtig? Romy Jaster ist Philosophin und hat die Organisation Forum für Streitkultur gegründet.
Ja, also ich bin zum einen Philosophin an der Humboldt-Universität und forsche dazu Desinformation im weitesten Sinne, also Verschwörungstheorien, Fake News, Echokammern, politischen Bullshit. Bullshit ist tatsächlich ein philosophischer Fachterminus.
Und diesen Fachterminus gibt es tatsächlich schon seit den 1980er Jahren.
Da hat Harry Frankfurt ein Buch veröffentlicht oder erstmal einen Aufsatz, der hieß On Bullshit, also über Bullshit. Und da geht es um eigentlich unaufrichtiges Sprechen, das kein Lügen ist. Dass man eigentlich keine Täuschungsabsicht hat, aber trotzdem das, was man sagt, sagt, obwohl einem völlig egal ist, ob es stimmt oder nicht, weil man irgendwelche strategischen Ziele zum Beispiel hat.
Wie zum Beispiel einfach das Gegenteil zu sagen von dem, was der andere gesagt hat, um zu provozieren. Dass Aussagen wahr sein können und andere nicht, davon ist Romy Jaster jedoch überzeugt. Nicht alles sei Ansichtssache, Meinung. Ähnlich wie Julia Smirnova unterscheidet sie dabei zwei grundlegende Ebenen. Fakt von Interpretation, Tatsache von Wertung bei einem Satz oder einer Aussage.
Nämlich ist sie wahr, wenn der Sachverhalt, den sie ausdrückt, eine Tatsache ist. Sie ist falsch, wenn der Sachverhalt, den sie ausdrückt, keine Tatsache ist. Also der Satz oder die Aussage, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich, ist wahr. Die Aussage, Paris ist die Hauptstadt von England, ist falsch.
Wenn man sich das klar mache,
dass Wahrheit oder Falschheit eigentlich nur eine Eigenschaft von Aussagen ist und Sachverhalte eben entweder bestehen oder nicht bestehen, dann ist das alles gar nicht so kompliziert mit der Wahrheit.
Soweit die Theorie. Doch was ist mit der Praxis? Wie geht man mit Menschen um, die Sachverhalte bestreiten? Die glauben, dass die Mondlandung nie stattgefunden hat oder die Welt von Reptiloiden regiert wird.
Also Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, haben, glaube ich, genau denselben Wahrheitsbegriff wie wir alle. Die meinen mit wahr und falsch genau dasselbe wie wir, aber sie würden eben von anderen Dingen sagen, sie sind wahr, als wir das sagen würden.
Und da liegt das Problem. Ein Experte, der sich schon lange mit Desinformation und Verschwörungstheorien auseinandersetzt, ist Michael Butter. Er ist Professor für Amerikanistik an der Universität Tübingen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, dass halt die allermeisten Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, diese Dinge wirklich glauben. Und sich eben gerade als Menschen begreifen, die der Menschheit einen Dienst erweisen, die verborgene Wahrheiten ans Licht bringen, die aufklären und deshalb natürlich in den großen Traditionslinien der Aufklärung und des freiheitlichen Denkens stehen.
Mitte der 2000er Jahre, als Butter zu Verschwörungstheorien promovierte und sich dann habilitierte, hatte das Thema noch keine große Konjunktur. Das sollte sich 2014 ändern, mit der Annexion der ukrainischen Krim durch Russland.
Das hat zum einen ja zur Entstehung der Mahnwachen für den Frieden geführt hier in Deutschland, die so eine Blaupause waren auch für die Corona-Proteste. Also all die Leute, die dann Jahre später bei Corona wieder zusammenkamen, die kamen da eigentlich schon mal zusammen. Man hatte genauso diese Verbindungen über das ideologische Spektrum hinaus und also Verschwörungstheorien als den Kitt, der das zusammengehalten hat.
Und es gab noch ein anderes Phänomen. Journalistinnen und Journalisten begannen ihn anzurufen und wollten wissen,
warum sie denn als NATO-Sprachrohr oder Lügenpresse beschimpft werden, wobei sie sich doch eigentlich so als links und liberal und eher NATO-kritisch begriffen haben.
Die deutsche Gesellschaft verändert sich unter dem Druck der geopolitischen Krisen. Die Zahl der politisch motivierten Straftaten steigt. Die AfD sitzt im Bundestag und in mehreren Landesparlamenten. Ehemals etablierte Parteien wie die Linke oder die FDP drohen in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Familien und Freunde haben sich aufgrund unterschiedlicher Positionen zu Corona oder dem Krieg in der Ukraine zerstritten. Im öffentlichen Raum rufen DemonstrantInnen nach Meinungs- und Pressefreiheit, verteidigen gleichzeitig Putins Angriffskrieg und warnen vor einer jüdischen Weltverschwörung. Begriffe verschieben sich. Verständigung ist zwischen manchen Mitbürgerinnen und Mitbürgern nur noch schwer möglich.
Häufig ist ja die Frage, haben wir verlernt zu streiten? Ne? Da würde ich immer sagen, nein, wir haben nicht verlernt zu streiten. Wir konnten das noch nie. Also wir können das immer noch nicht.
Sagt Romy Jaster.
Aber die Notwendigkeit darin, sich zu trainieren, ist einfach heute größer, weil sehr viel mehr Streit stattfindet, in den wir auch irgendwie involviert sind. Also Streit eine viel größere und sichtbarere Rolle spielt, so im tatsächlichen Leben von Menschen. Also durch Digitalisierung, soziale Medien sind Leute ja sehr viel näher dran, vielleicht sogar Teilnehmerinnen an Diskursen, die sie früher überhaupt nur als Zaungäste bestenfalls verfolgt hätten, in Zeitungen zum Beispiel oder im Fernsehen.
Die Anforderungen an die eigene Medien- und Selbstreflexionskompetenz sind dadurch höher. Viele scheitern. Und gefeit vor Verblendung ist niemand.
Wir sind grundsätzlich nur so mäßig gut darin, gute Überzeugungen auszubilden. Da sind allerlei Fehler involviert. Zum Beispiel der sogenannte Bestätigungsfehler. Also wir prüfen neu reinkommende Informationen immer vor dem Hintergrund von Überzeugungen, die wir schon haben.
Dieser Confirmation Bias ist nur einer von mehreren Wahrnehmungsfehlern, denen wir unterliegen können. Sie verstärken sich in digitalen Räumen, wo es in geschlossenen Kanälen oder Gruppen leicht zu einer Echokammerbildung kommen kann. Menschen, die ihre Überzeugungen aufgrund falscher Informationen gebildet haben, treffen auf andere, die das ebenso getan haben. Keiner korrigiert den anderen. Stattdessen bestätigt man sich gegenseitig in seiner irrigen Überzeugung. Bill Gates wolle mit Impfungen die Welt beherrschen oder Russland sei ein Land der Meinungsfreiheit. Vollkommen schützen kann man sich gegen Fehlannahmen nicht. Doch sich in Wachsamkeit und Reflexion zu üben, das helfe durchaus, meint Romy Jaster. Dass man
zum Beispiel seine Überzeugungen bereit ist, im Lichte neuer Informationen zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen oder nicht.
Experten zufolge glauben heute nicht mehr Menschen an Verschwörungstheorien und Desinformation als früher. Zum Beispiel im Vergleich mit der Zeit des Nationalsozialismus, als der Judenhass Staatsdoktrin war. Oder im Vergleich zum Mittelalter, als Galileis Theorie der um die Sonne kreisenden Erde als ketzerische Lüge galt. Gleichwohl sind Desinformationen heute durch Social Media sehr präsent.
Habt ihr das mitbekommen? Vor ein paar Wochen hat ein bekannter Rechtsextremer ein Video darüber veröffentlicht, wie er für TikTok Fake-Videos herstellt.
Das Projekt Prebunk der Amadeu-Antonio-Stiftung versucht auf TikTok über Desinformation aufzuklären.
Ziel davon sollte es sein, das Lied Deutschland braucht die AfD auf TikTok größer zu machen und so künstlich Reichweite zu erstellen.
Den Likes in diesem Einzelfall nach zu urteilen, hat die Propaganda mehr Erfolg als die Aufklärung. Das AfD-Video hat auf TikTok zum Zeitpunkt der Recherche für dieses Feature über 70.000 Likes. Das von Prebunk rund 430. Theresa Lehmann leitet das Projekt.
Selbstverständlich gibt es auch Akteure, die sich dessen nicht bewusst sind, dass sie gerade Falschinformationen teilen, aber sich wahrscheinlich durchaus bewusst sind, dass mit diesen Informationen, die sie verbreiten, bestimmte Ressentiments auch genährt werden.
Feindbilder zum Beispiel.
Ganz aktuell würde ich sagen, dass rassistische Desinformationen ganz vorne mit dabei sind, um Stimmung gegen Geflüchtete zu machen. Oder eben auch, wie man das jetzt am Beispiel des Nahostkonflikts sieht, Propaganda zu verbreiten, um eigene Positionen nochmal zu stärken.
An sich habe Social Media und BürgerInnenjournalismus viel Gutes gebracht, meint Theresa Lehmann. Aber die Schwelle zum Journalismus, der Fakten überprüft und ein Thema möglichst aus verschiedenen Seiten und von unterschiedlichen Quellen betrachtet, verschwimme auf Social Media.
Es wird eben ein Ausschnitt gezeigt, man muss sich dann darauf verlassen, dass es ja schon richtig eingeordnet wird, aber da geht es ja schon los, also bei einer Demonstration, ich glaube eine Demo ist ein ganz gutes Beispiel, was da rechts und links vom Kameraausschnitt passiert, sieht man ja gar nicht und es kann total unübersichtlich sein und dann wird aber ein ganz klares Framing mit einem Video transportiert, wer Opfer ist, wer Täter ist, was jetzt gerade passiert ist.
Künstliche Intelligenz macht das Problem noch größer. Denn durch die Technologie kann zum Teil nicht mehr ohne weiteres erkannt werden, ob ein Video echt ist oder eine Fälschung. Theresa Lehmann ist überzeugt, dass Aufklärung über Desinformation und Propaganda sehr wichtig ist. Zum Beispiel durch die Arbeit von Faktencheck-Redaktionen und journalistische Recherchen wie die von Korrektiv und anderen. Der Ansatz des Prebunkings, den sie mit ihren Kolleginnen betreibt, ergänze diese Aufklärungsarbeit.
Prebunking setzt im Prinzip schon davor an, also soll präventiv wirken. Heißt, es klärt allgemeiner über Desinformationsstrategien auf, versucht Nutzer in ihrem Verhalten kritisch zu schulen und wie ich vielleicht darauf achten kann bei meinem Medienkonsum allgemein, welche Emotionen ich da eigentlich erfahre und wie sich dadurch auch meine Nutzung verändert, weil ich dann ja auch anfälliger werde, mich mitreißen zu lassen von dem, was ich sehe und konsumiere.
Desinformationsstrategien arbeiten oft gezielt mit Emotionen, vor allem mit negativen wie Angst oder Hass. Sie verdrehen den Kontext einer Information oder lassen ihn weg. Das macht es schwer, Desinformation auf den ersten Blick zu erkennen. Prebunking versucht, Menschen für diese Art Manipulation zu sensibilisieren und sei damit oft erfolgreicher als das nachträgliche Debunking, der klassische Faktencheck, meint Theresa Lehmann.
Das ist einfach ein bisschen eine kognitive Angelegenheit. Wenn Menschen einmal falsche Informationen gehört haben, dann ist es ganz schwer, das wieder zu unlearnen, sage ich jetzt mal. Also es ist jetzt so ein Anglizismus, aber quasi sich dann die richtige Variante zu merken. Dementsprechend umso früher man sensibilisiert und diese Strategien aufgreift, umso besser.
Doch reicht Aufklärung allein, um Desinformation und Propaganda nachhaltig den Nährboden zu entziehen?
Thunder,
Ich glaube, dass man wirklich sich vor Augen halten muss, dass viele Verschwörungstheorien verschobene, falsche Antworten sind, aber halt doch Antworten sind auf gesellschaftliche Transformationsprozesse.
Viele Verschwörungstheorien, sagt Michael Butter, seien letztendlich Reaktionen auf Globalisierungsprozesse. Auf Vorgänge und Ereignisse, die die etablierten Machtverhältnisse in Frage stellen und so Abstiegsängste wecken können bei manchen Menschen. Diskussionen um Frauenrechte oder Queer Rights bei manchen Männern zum Beispiel.
Die ja besonders anfällig sind für sowas, das Gefühl haben, mir schwimmen hier die Fälle davon, uns als Gruppe schwimmen hier die Fälle davon und man erklärt sich das dann über eine große Verschwörung.
Zwar seien Verschwörungen in Deutschland eher weniger verbreitet als in anderen Ländern, meint Michael Butter, aber...
Wir sollten aber Verschwörungstheorien ernst nehmen als ein Symptom für darunterliegende Krisen. Und es ist, glaube ich, sinnvoller, nicht an den Symptomen herumzudoktern, sondern sich mit den anderen Dingen zu beschäftigen. Und es wäre, glaube ich, manchmal sinnvoller, die Frage zu stellen, warum sind denn diese Verschwörungstheorien für Leute, die man dann ja sonst im Gespräch durchaus als reflektiert und als intelligent erfährt, so attraktiv? Was für Bedürfnisse beantworten die? Und dann sollte man da ansetzen.
Eine Reihe falscher Narrative setzt sich allerdings seit Jahren mehr und mehr durch. Und Ängste oder Hass verankern sich in fremden oder demokratiefeindlichen Überzeugungen. Ist der Kampf dagegen also schon verloren? Im Falle der Korrektivrecherche über das rechtsextreme Treffen in Potsdam scheint die Wahrheit unter die Räder gekommen zu sein. Durch eine Schwemme von verharmlosenden Darstellungen über die dort geführten Diskussionen und die gesäten Zweifel an der Unabhängigkeit des Recherchekollektivs. Zumindest auf Social-Media-Plattformen wie YouTube oder TikTok.
Wo sogar bürgerliche Medien wieder nach vorne gekommen sind, gesagt haben, ach, Deportation wurde ja nicht gesagt und diese ganzen rechtsextremen Tropen eigentlich wieder nach vorne gebracht haben, also den Spin der AfD, kann man auch sagen, so ziemlich unreflektiert übernommen haben, wie ich finde. Ja, da trauen sich die Neonazis auch wieder mehr aus dem Gebüsch.
Sagt John Peters von Korrektiv.
Da steht man dann so davor und denkt sich, ja gut, das ist irgendwie der algorithmisch und Steroids betriebene Nachrichtenverlauf, den kann ich jetzt so auch nicht aufhalten. Ich ducke mich jetzt und gucke, dass die Welle vorbeizieht, weil da geht es auch schon längst nicht mehr um den Korrektivartikel. Dabei geht es um Machtkämpfe und Positionierung innerhalb der Partei und auch um die große Frage des Parteiverbots, die dann eben über deren Köpfe schwebt.
Relevant wird diese Machtfrage in Deutschland, wenn 2025 der Bundestag neu gewählt wird. Anhänger der AfD glauben laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung vom August 2023 zufolge besonders häufig an Verschwörungstheorien. Ist das Zufall? Wählen Menschen, die an Verschwörungstheorien und Desinformation glauben, eher extrem? Oder sind sie einfach besonders anfällig für Propaganda? Die kausalen Zusammenhänge von Propaganda, Desinformation und Wahlverhalten sind schwer zu benennen. Dass vor allem autoritär geneigte Akteure sich ihrer jedoch strategisch bedienen, ist deutlich.
Propaganda. Die Lügen der anderen. Ein Feature von Anna Loll. Mit Annika Mauer, Lars Schmidtke und Renate Steininger. Ton: Lukas Wilke. Regie: Stefanie Lasey. Redaktion: Lydia Heller. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.